Dieses ist die Geschichte Viratas, den sein Volk rühmte mit den vier Namen der Tugend, von dem aber nicht geschrieben ist in den Chroniken der Herrscher, noch in den Büchern der Weisen, und dessen Andenken die Menschen vergaßen. In den Jahren, ehe noch der erhabene Buddha auf Erden weilte und die Erleuchtung der Erkenntnis eingoss in seine Diener, lebte im Land der Biragwa bei einem König Rajputas ein Edler, Virata, den sie den Blitz des Schwertes nannten, weil er ein Krieger war. Kühn vor allen anderen und ein Jäger, dessen Pfeile nie fehlten, dessen Lanze nie sich vergeblich schwang und dessen Arm niederfiel wie ein Donner über den Schwung seines Schwertes. Seine Stirne war hell, aufrecht standen seine Augen vor der Frage der Menschen, nie ward seine Hand gekrümmt gesehen zum bösen Knollen der Faust, nie seine Stimme gehört im Schreie des Zorns. Er diente als ein Treuer dem Könige, und seine Sklaven dienten ihm in Ehrfurcht, denn keiner war als Rechtlicher gekannt an den fünf Strömungen des Flusses. Vor seinem Hause beugten sich die Frommen, wenn sie vorübergingen, und die Kinder lächelten in den Stern seines Auges, wo sie ihn blickten. Es geschah aber, dass Unheil fiel über den König, dem er diente. Seines Weibes Bruder, den er zum Verwalter gesetzt über die Hälfte seines Reiches, gelüstete es nach der Gänze, und er hatte heimlich die besten Krieger des Königs mit Geschenken verlockt, dass sie ihm dienten. Und er hatte die Priester beredet, dass sie nächtens die Heiligenreiher des Sees ihm brachten, die ein Zeichen der Herrschaft waren seit 1000 und 1000 Jahren in dem Geschlecht der Birwaga. Elefanten und Reiher rüstete der Feindliche im Felde, sammelte die Unzufriedenen der Berge zu einem Kriegsheer und zog drohend gegen die Stadt. Der König ließ von morgens bis abends die kupfernen Becken schlagen und aus den weißen Hörnern von Elfenbein blasen. Nachts zündeten sie Feuer auf den Türmen und warfen die zerriebenen Schuppen der Fische in die Lohe, dass sie gelb aufglühten unter den Sternen als Zeichen der Not. Aber wenige nur kamen. Die Kunde vom Raube der heiligen Reiher war schwer auf die Herzen der Führer gefallen und machte sie verzagt. Der Oberste, der Krieger und der Hüter der Elefanten, die im bewährtesten unter den Feldherren, weilten schon im Lager des Feindes. Vergebens blickte der Verlassene nach Freunden, denn er war ein harter Herr gewesen, streng im Gericht und ein grausamer Eintreiber des Frones. Und er sah keinen von den Bewährten unter den Hauptleuten und keinen der Anführer des Feldes vor seinem Palaste. Nur ratlose Schar von Sklaven und Knechten. In dieser seiner Not gedachte der König Viratas, der ihm Botschaft der Treue gesandt bei dem ersten Ruf der Hörner. Er ließ die Sänfte von Ebenholz rüsten und sie hintragen vor sein Haus. Virata neigte sich zur Erde nieder, da der König der Trage entstieg, aber der König umfing ihn wie ein Flehender und bat ihn, das Heer zu führen wider den Feind. Virata neigte sich und sprach, »Ich will es tun, Herr, und nicht wiederkehren in dies Haus, ehe die Flamme des Aufruhrs nicht erstickt ist unter dem Fuß deiner Knechte.« Und er sammelte seine Söhne, seine Sippe und Sklaven, stieß mit ihnen zu dem Haufen der Getreuen und reihte ihn zum Kriegszuge. Den ganzen Tag wanderten sie durch das Dickicht bis zum Flusse, auf dessen anderem Ufer die Feinde in unendlicher Zahl gesammelt waren, prahlend ihrer Menge und Bäume fällend für eine Brücke, dass sie des Morgens kämen und, selbst eine Flut, das Land mit Blut überschwemmten. Aber Virata kannte von der Jagd des Tigers eine Furt oberhalb der Brücke, und als das Dunkel gesunken war, führte er Mann für Mann die Getreuen durch das Wasser, und nachts fielen sie unversehens über den schlafenden Feind. Sie schwangen Pechfackeln, dass die Elefanten und Büffel scheu wurden und die Schlafenden auf ihrer Flucht zerstampften und die Lohe weiß in die Zelte sprang. Virata aber war als der Erste in das Zelt des Wiederkönigs gestürmt und ehe die Schlafenden aufschreckten, hatte er schon zwei mit einem Schwerte geschlagen und den dritten, wie er eben auffuhr und nach dem seinen griff. Den vierten und den fünften aber schlug er Mann wieder Mann im Dunkel, dem einen die Stirn, dem anderen in die noch nackte Brust. Sobald sie aber lautlos lagen, Schatten zwischen Schatten, stellte er sich quer vor den Eingang des Zeltes, jedem zu wehren, der eindringen wollte, das Zeichen des Gottes, die weißen Reiher, zu retten. Doch es kamen der Feinde nicht mehr. Sie jagten hin in sinnlosem Schrecken und hinter ihnen mit Jubelschreien die siegreichen Knechte. Flucht fuhr vorüber und ward ferner und ferner. Da setzte sich Virata gekreuzten Knies vor das Zelt geruhig nieder, das blutige Schwert in Händen, und wartete, bis die Gefährten wiederkämen von ihrer brennenden Jagd. Es dauerte aber nur ein geringes. Da ward Gottes Tag wach hinter dem Walde, die Palmen brannten im goldenen Rot der Frühe und funkelten wie Fackeln in den Strom. Blutig brach die Sonne auf, die feurige Wunde im Osten. Da erhob sich Virata, legte das Gewand ab, trat zu dem Strome, die Hände über dem Haupt erhoben und neigte sich betend vor Gottes leuchtendem Auge. Dann stieg er nieder in den Strom zur heiligen Waschung und das Blut floss ab von seinen Händen. Nun aber, das Licht in weißer Welle sein Haupt anrührte, trat er zurück an das Ufer, hüllte sich in sein Gewand und ging hellen Antlitzes wieder zum Zelte, die Taten der Nacht im Morgen zu beschauen. Schreck in den Zügen, starr bewahrend, aufgesperrten Auges und zerrissener Gebärde lagen die Toten. Mit gespellter Stirne der Wiederkönig und mit aufgestoßener Brust der Ungetreue, der vor dem Heerführer gewesen im Lande der Birwager. Virata schloss ihnen die Augen und schritt weiter, die anderen zu sehen, die er im Schlafe geschlagen. Sie lagen noch halb verhüllt von ihren Matten. Zweierantlitz ließ ihn fremd. Es waren Sklaven des Verführers aus dem Südland mit wolligem Haar und von schwarzem Gesicht. Da er aber des letzten Antlitz zu sich wandte, ward es ihm dunkel vor den Blicken. Denn sein älterer Bruder, Belangur, der Fürst der Gebirge, war dies. Den jener zu Hilfe gezogen und den er nächtens unwissend erschlagen mit der eigenen Hand. Zuckend beugte er sich nieder zu des hingekrümmten Herzen, aber es schlug nicht mehr. Starr standen die offenen Augen des Erschlagenen, und ihre schwarzen Kugeln bohrten sich ihm bis in das Herz. Da ward Viratas Atem ganz klein, und wie ein Abgestorbener saß er zwischen den Toten, abgewandten Blicks. Dass nicht das starre Auge jenes, den seine Mutter vor ihm geboren, in Anklage um seine Tat. Bald doch flog Rufen her, wie die wilden Vögel jauchzten, von der Verfolgung der Knechte sich heran zum Zelt, reich bebeutet und heiteren Sinns, da sie den Wiederkönig geschlagen fanden in der Mitte der Seinen und geborgen die heiligen Reiher, tanzten sie und sprangen, küssten Virata, der achtlos zwischen ihnen saß, das niederhangende Gewand und rühmten ihn mit neuem Namen als den Blitz des Schwertes. Und immer mehr kamen, sie luden die Beute auf Karren, doch so tief sanken die Räder unter der Last, dass sie mit Dornen die Büffel schlagen mussten und die Barken zu sinken drohten. Ein Bote sprang in den Fluss, eilte voraus, Botschaft dem Könige zu bringen, die anderen aber säumten bei der Beute und jubelten ihres Siegs. Schweigend aber und wie ein Träumender saß Virata. Nur einmal erhob er die Stimme, als sie den Toten das Gewand rauben wollten vom Leibe. Dann stand er auf, befahl, Balken zu raffen und die Leichname auf die Scheiter zu schichten, damit sie verbrannt würden und ihre Seelen rein eingingen in die Verwandlung. Die Knechte wunderten sich, dass er so tat an Verschwörern, deren Leiber zerrissen werden sollten von den Schakalen des Walds und deren Gebeine verbleichen im Grimm der Sonne, doch sie taten nach seinem Geheiß. Als die Scheiterhaufen geschlichtet waren, entzündete Virata selber die Flamme und warf Wohlgeruch und Sandel in das glimmende Holz. Dann wandte er sein Antlitz und stand in Schweigen, bis die Hölzer rot stürzten und in Asche die Glut zu Boden sank. Inzwischen hatten die Sklaven die Brücke geendigt, die gestern prahlend die Knechte des Wiederkönigs begonnen. Voran zogen die Krieger, gekränzt mit Pisangblüten. Dann folgten die Knechte und zu Pferde die Fürsten. Virata ließ sie voran, denn ihr Singen und Schreien gellte ihm in der Seele, und als er ging, war ein Abstand zwischen jenen und ihm nach seinem Willen. In der Mitte der Brücke hielt er inne und sah lange hinab in das fließende Wasser zur Rechten und zur Linken. Vor ihm aber und hinter ihm hielten, dass sie den Raum wahrten, staunend die Krieger. Und sie sahen, wie er den Arm hob mit dem Schwerte, als wolle er es schwingen wider den Himmel. Doch im Sinken ließ er den Griff lässig gleiten, und das Schwert sank in die Flut. Von beiden Ufern sprangen nackte Knaben ins Wasser, um es wieder emporzutauchen, vermeinend, es sei ihm versehentlich entglitten. Doch Virata wies sie strenge zurück und schritt weiter, unbewegten Gesichtes und dunkelnder Stirne zwischen den verwunderten Knechten. Kein Wort bog mehr seine Lippe, indes sie Stunde um Stunde die gelbe Straße der Heimat entgegenzogen. Noch waren sie ferne den Jaspistoren und zackigen Türmen Birvagas. Da stieg ferne eine Wolke weiß in den Himmel, und die Wolke rollte heran, Läufer und Reiter, den Staub überjagend. Und sie hielten inne, da sie den Heerzug sahen und breiteten Teppiche auf die Straßen zum Zeichen, dass der König ihnen entgegenkäme, dessen Sohle irdischen Staub nie berührt von der Stunde der Geburt bis zum Tode, da die Flamme seinen geläuterten Leib umfängt. Und schon nahte von ferne auf dem uralten Elefanten der König, umringt von seinen Knaben. Der Elefant sank, dem Stachel gehorchend, in das Knie, und der König stieg nieder auf den gebreiteten Teppich. Virata wollte sich beugen vor seinem Herrn, aber der König schritt auf ihn zu und umfing ihn mit beiden Armen, eine Ehrung an einem Geringeren, wie sie noch nicht erhört war in der Zeit oder verzeichnet in den Büchern. Virata ließ die Reiher bringen, und als sie die weißen Flügel schlugen, brach Jubel aus, daß die Rosse sich bäumten und die Führer mit dem Stachel die Elefanten zähmen mußten. Der König umarmte, da er die Zeichen des Sieges erschaute, Virata zum anderen Male und winkte einem Knechte. Der brachte das Schwert des Heldenvaters der Rajputas, das seit 700 Jahren in der Schatzkammer der Könige gelegen, ein Schwert, dessen Griff weiß war von Edelsteinen und in dessen Klinge mit goldenen Zeichen geheime Worte des Sieges geschrieben standen, in der Vorväterschrift, die selbst die Weisen nicht mehr wussten und die Priester des großen Tempels. Und der König reichte Virata das Schwert der Schwerter als die Gabe seines Dankes und zum Wahrbild, dass er von nun an der oberste seiner Krieger sei und der Heerführer seiner Völker. Aber Virata beugte sein Antlitz zur Erde und hub es nicht auf, indem er sagte: »Darf ich eine Gnade erbitten von dem Gnädigsten und eine Bitte vor dem Großmütigsten der Könige?« Der König sah nieder zu ihm und sagte: »Sie ist gewährt, noch ehe du dein Auge aufschlägst zu mir, und forderst du die Hälfte meines Reiches, so ist es dein eigen, sobald du die Lippe rührst.« Da sprach Virata: »So gestatte, mein König, dass dies Schwert im Schatzhause bleibt, denn ich habe ein Gelöbnis getan in meinem Herzen, kein Schwert mehr zu fassen, seit ich heute meinen Bruder erschlug, den einzigen, der mit mir aus einem Schoße wuchs und der mit mir spielte auf meiner Mutter Händen.« Erstaunt blickte ihn der König an, dann sprach er: »So sei ohne Schwert der oberste meiner Krieger, damit ich mein Reich sicher wisse vor jedem Feind, denn nie hat einer der Helden besser einhergeführt gegen die Übermacht. nimm meinen Gurt als Zeichen der Macht und dies mein Ross, dass dich alle erkennen als höchsten meiner Krieger.« Aber Virata beugte noch einmal sein Antlitz zur Erde und erwiderte: »Der Unsichtbare hat mir ein Zeichen gesandt und mein Herz hat es verstanden. Ich erschlug meinen Bruder, auf dass ich nun wisse, dass jeder, der einen Menschen erschlägt, seinen Bruder tötet. Ich kann nicht Führer sein im Kriege, denn im Schwerte ist Gewalt, und Gewalt befeindet das Recht. Wer teilhat an der Sünde, der Tötung, ist selbst ein Toter. Ich aber will, dass nicht Furcht ausgehe von mir, und will lieber das Brot des Bettlers essen, denn Unrecht tun wieder dies Zeichen, das ich erkannte. Ein kurzes ist das Leben in der ewigen Verwandlung. Lass mein Teil mich leben als einen Gerechten.« Des Königs Antlitz ward dunkel eine Weile, und solche Stille des Schreckens stand um ihn wie vor dem Fülle des Lärms gewesen. Denn noch nie ward es erhört in den Zeiten der Väter und Urväter, dass ein Freier des Königs sich gewehrt und ein Fürst ein Geschenk nicht nahm von seinem Könige. Dann aber blickte der Herrscher auf zu den heiligen Reihern, den Zeichen des Sieges, die jener erbeutet, und sein Antlitz erhellte sich von Neuem, da er sagte: »Als tapfer habe ich dich von je erkannt, wieder meine Feinde, Virata. Und als einen Gerechten vor allen Dienern meines Reiches muss ich dich missen im Kriege, so will ich dich nicht entbehren in meinem Dienste. Da du Schuld kennst und Schuld wägst als ein Gerechter, sollst du der oberste meiner Richter sein und Urteil sprechen auf der Treppe meines Palastes, damit die Wahrheit gewahrt sei in meinen Mauern und das Recht gehütet im Lande.« Virata neigte sich vor dem Könige und fasste sein Knie zum Zeichen des Dankes. Der König hieß ihn den Elefanten besteigen zu seiner Seite, und sie zogen ein in die 60-türmige Stadt, deren Jubel wider sie schlug wie ein stürmendes Meer.